Hallo, herzlich willkommen bei Seelische Wundheilung, der Podcast rund ums Thema emotionaler Missbrauch und psychische Gewalt. Mein Name ist Karin und ich freue mich, dass du wieder dabei bist.
Schön, dass du wieder eingeschaltet hast. Ich freue mich, dass du dabei bist. Mein heutiges Thema ist das Generationentrauma und alles, was dieses Thema quasi einklammert. Ich habe mir dazu einen lieben Gast eingeladen, die liebe Anja Bödi, psychologische Beraterin. Und wir kennen uns auch schon durch die Vereinsarbeit und jetzt schon einige Jahre. Und sie hat auch einiges zum Thema zu sagen, ist auch selbst Betroffene gewesen. Und ich freue mich, Sie jetzt begrüßen zu dürfen. Hallo, liebe Anja, wir haben es geschafft.
Hallo, liebe Karin. Die Technik.
Ich freue mich, dass du Zeit hattest. Ich habe schon angekündigt, wir sprechen heute über das Thema Generationentrauma, was das ist und was es quasi auch in unserer Generation bewirkt und womit es zu tun hat.
Ja, spannendes Thema, großes Thema. Und es ist, Generationenthema ist mir durch meine eigene oder durch meine Ausbildungen bewusst geworden. Und natürlich habe ich mich da ein bisschen eingelesen und durch die weiteren Ausbildungen ist es mir noch bewusster geworden, was das eigentlich heißt. Und es ist spannend, dass vor ein paar Jahren Tests mit Mäusen gemacht wurde, um herauszufinden, ob es Dinge gibt, die man genetisch halt quasi weitergibt. Weil früher hat man immer gedacht, dass man genetisch nichts weitergeben kann. Mhm. Und das ist mit diesen Mäuse-Experimenten widerlegt worden. Und das heißt, dass von Generation zu Generation eben Dinge weitergegeben werden können, die eine Generation erlebt hat, live erlebt hat und weitere Generationen das dann in ihrer Genetik haben und immer aus dieser Situation quasi heraus agieren und aber nie verstehen, warum und woher das kommt. Und ganz besonders bewusst wird das, wenn man sich mit dem Thema Kriegsenkel beschäftigt, wo es wirklich, wir sind nun mal Generation Kriegsenkel, wenn man den Zweiten Weltkrieg heranzieht. Ja. Und wir waren im Endeffekt damals schon mit dabei. Und dass wir dadurch eben Dinge abgespeichert haben, macht das Ganze irgendwie erklärbarer vielleicht. Ja, also wir waren als Eizelle in unserer Mutter und die wiederum schon angelegt in ihrer Mutter. Und so waren wir damals im Krieg schon mit dabei. Ja, und so haben wir halt von einer Generation zur anderen gewisse Dinge mitbekommen.
Ja, das ist ein ganz spannendes Thema, auch im Hinblick auf Angst. Ich bilde mir ein, dass es bei diesem Mäuse-Experiment ja auch mit Angst, glaube ich, da ging es ja auch mit Hormone, Adrenalin, Angstzustände, Angstübertragung, glaube ich, wenn ich mich so ein bisschen recht dran erinnere an diese Studie.
Ganz genau.
Und das haben ja wir auch in uns und ich fand das auch ganz spannend, nicht nur in der Ausbildung bei mir, sondern auch, als ich selbst zur Therapie ging, dass mir der Therapeut sagte, diese Angst ist auch schon in deiner Mutter und davor angelegt gewesen. Ja?
Genau.
Also ganz viele verschiedene Ängste natürlich. Und dann gesellt sich noch dazu, zu diesem Generationentrauma, nicht nur die schwarze Pädagogik, die wir ja im Krieg erlebt haben, im Ersten und im Zweiten Weltkrieg, vorwiegend im Zweiten, aber ja auch schon davor. Und wir haben das ja, also das kann man heute aktuell noch beobachten und manchmal schaudert es mal wirklich, vielleicht geht es dir auch so, wie wir Glaubenssätze und Erziehungen immer noch verankert haben.
Absolut.
Ganz tief drinnen, ja.
Also gerade im Zweiten Weltkrieg wurde ja, mir entfällt immer der Name, aber da gab es ja eine Frau, die Erziehungsbeauftragte sozusagen war und ein Buch geschrieben hat. Und an das hat
Dr. sich... Dr. Rutschke, glaube ich, war das, ne?
Ich glaube, ja. Die eben, also es hatten alle deutschen Mütter zu lesen, dieses Buch, um Kinder heranzuziehen, die eben dem Führer sozusagen dienlich waren. Und da ging es ja dann wirklich darum, dass Kinder nicht verhätschelt werden. Die müssen auch mal schreien damit sich ihre Lunge entwickelt. Ja, also das sind alles so Dinge, die auch heute immer noch vielen Müttern gesagt werden. Man darf das Kind nicht gleich rausnehmen, weil sonst, ja, dann muss auch mal lernen, alleine zu bleiben, weil sonst verhätschelt man das und dann muss man immer rennen. Und es ist erschreckend, dass das nach so vielen Jahren immer noch in unseren Köpfen ist und von, ja, einfach weitergegeben wird. Gell? Und das macht natürlich etwas mit uns. Und wenn wir in der Kindheit die Bedürfnisse, die wir haben, nicht so erfüllt werden, wie wir es brauchen oder gebraucht hätten jetzt im Nachhinein. Und das, also dieser emotionale Missbrauch passiert ja in ganz vielen kleinen Dingen. Und da sind so Dinge wie oder beziehungsweise die Dinge sind ja gar nicht vorsätzlich oft, sondern einfach, weil man sie von Generation zu Generation so weiterträgt, wie man eben Kinder zu erziehen hat.
Genau. Ja.
Und das Mäuseexperiment war wirklich mit der Angst. Ja, genau, darum ging es.
Genau, das war mit der Angst. Und was man ja auch unterscheiden muss, ich habe das auch in den letzten Folgen immer wieder gesagt, es ist nicht alles Narzissmus, ja. Also ja. Die Menschen überdiagnostizieren diesen Narzissmus extrem. Es sind so viele Unterschiede zwischen emotionalem Missbrauch, psychischer Gewalt, vorsätzlicher Gewalt, verschiedene Gewaltarten, ja. Und dann kommt eben auch noch das, diese Weitergabe. Das macht es jetzt nicht besser, diesen Missbrauch oder teilweise auch dieses Demütigen oder diese Silent Treatment am Kind oder diesen Liebesentzug, das macht es jetzt um nichts besser, ich weiß schon, ja. Aber man muss einfach schauen, wo kommt das her und wie kann ich es durchbrechen? Und es gibt einfach Unterschiede. Also nicht alle Eltern sind narzisstisch, nur weil sie die Bedürfnisse ihrer Kinder nicht so erfüllen, wie sie es zu erfüllen haben. Ja. Ja, und nicht jede Mutter ist automatisch eine narzisstische Mutter, nur weil sie gewisse Grundbedürfnisse nicht erfüllt. Es mag emotionaler Missbrauch sein oder es mag einfach was fehlen. Aber ich glaube einfach, man muss das ein bisschen unterscheiden. Es gibt da nicht nur schwarz und weiß.
Absolut, da bin ich voll bei dir, ja. Und wenn ich aus meiner eigenen Geschichte das so reflektiere, war das auch irgendwann dieser Gedanke, oh, na, so schlimm war es ja dann doch nicht. Naja, kann sie ja nichts dafür. Darf ich mich da überhaupt mit diesem Thema dann nach außen wagen? Ja, aber mir fehlen ja gewisse Dinge, die ich in der Kindheit nicht bekommen habe, die eben ein Leben lang Auswirkungen haben. Und warum, weshalb, deswegen ist natürlich ein anderes Thema, ja. Und genau. Ich sage immer, dass es einfach wichtig ist, dass jeder seine Päckchen, die er im Rucksack hat, auspackt, sich anschaut und die Dinge vielleicht auch einfach loslässt irgendwann oder in ein etwas Positiveres umwandelt. Aber wenn das Eltern nicht machen, dann passiert eben auch, wie du sagst, diese verschiedenen Formen, ja, psychische Gewalt, emotionaler Missbrauch, das ist alles ganz feine, unterschiedliche Nuancen. Und ich finde auch, dass der Begriff Narzissmus einfach schon so überreizt wird. Und das ist so dieses ganz schnell jemandem Schuld zuschieben, so habe ich ein bisschen das Gefühl, ja.
Bei manchen Dingen auf alle Fälle.
Genau, ja, und aber es ist das ist damit nicht abgetan und das bringt einem auch nichts oder es bringt mir als Tochter zum Beispiel auch nichts, die Diagnose oder hat meine Mutter jetzt eine Diagnose oder hat sie keine, das ist vollkommen unrelevant für meine Aufarbeitung.
Ganz genau. Ja? Ganz genau. Das finde ich auch und das betone ich, glaube ich, jetzt schon 2 Jahre und möchte nicht jeder hören, ich weiß es, aber das trifft auch sicher nicht auf jeden zu. Also es gibt natürlich hochgradige narzisstische Eltern, da brauchen wir gar nicht drüber reden, das sind Fakten, aber es gibt eben auch ganz viele, die in so einer Weitergabe drin sind, die eben auch, wie gesagt, auch emotionaler Missbrauch hat Stufen. Das ist jetzt nichts vom Schönreden, es ist alles schlimm. Aber es kommt halt auch darauf an, ist das was über die ganze Kindheit geht und über die ganze Jugend oder ist das etwas, was bei einem Elternteil durch ein Trauma oder durch einen Schock oder einen Verlust mit 70 entsteht, dann war meine Kindheit in Ordnung. Dann ist meine Mutter mit 70 so geworden durch gewisse Umstände. Das gibt's auch. Selber schon erlebt, auch bei Klienten erlebt. Ja. Also ich glaube, man darf das wirklich komplett wie soll ich sagen, ohne, wie du sagst, ohne Diagnose für sich mal beantworten, okay, was ist da passiert?
gibt es eine Möglichkeit, dass ich, es gibt, ich habe Klienten, die konnten das mit ihren Eltern klären. Und das sage ich auch, das waren definitiv keine narzisstischen Eltern, weil ein narzisstisches Elternteil, ein hochtoxisches Elternteil, hat nie Einsicht, reflektiert nicht und wird sich auch nicht ändern. Aber Eltern, die das selber übernommen haben, die dann zur Einsicht kommen und sagen, ja, ich bin jetzt draufgekommen durch Gespräche, dass das total schlimm für dich war, war auch für mich schon schlimm, durch meine Mutter, da kann man in der Generation drüber sprechen, da wird das aufgearbeitet. Hab sogar eine Freundin, die das konnte mit den Eltern und Großeltern, ja. Aber da spricht man nicht von narzisstischem Missbrauch, meiner Meinung nach.
Da bin ich bei dir, ja. Und gleichzeitig gibt es natürlich, also zum Beispiel meine Mutter, sie kann dort nicht hinschauen. Ja, also wie gesagt, ich bin ja selber betroffen, emotionaler Missbrauch, und ich bin da sehr ambivalent, weil ich hatte eine schöne Kindheit. Und gleichzeitig sind aber viele Dinge gewesen, die nicht so gut gelaufen sind, wo ich sage, okay, ja, das hat auf der einen Seite ganz sicher Generationenthema, eben auch diese viel Erziehung, die aus dem Zweiten Weltkrieg noch kam, und ich bin in der DDR aufgewachsen, noch einmal so einen gewissen anderen Stil hatte vielleicht, gell? Und sie hat die Stärke, nicht dahin zu schauen, weil sonst würde sie auseinanderfallen und könnte ihr Leben nicht mehr leben. Hat auch für mich ganz lange, oder ich habe lange gebraucht, um das zu verstehen. Ich hätte es gern anders, ja, und ich würde mir wünschen, dass sie dorthin schaut, aber ich weiß, dass sie die Kraft und die Stärke nicht dafür hat, weil sie dann ihr Leben eben nicht leben könnte. Macht es nicht besser, aber für mich ist es eine Sache, wo ich sage, da gibt es jetzt keine Schuld. Das ist einfach aus ganz vielen verschiedenen Facetten oder Punkten, die da zusammenfallen, ist das einfach, wie es ist. Und für mich, und ich spreche nur für mich, hat es einen Seelenfrieden gefunden, oder ich habe einen Seelenfrieden gefunden, dass ich sage, okay, sie kann es nicht, ja. Dann kann ich nur schauen, wie ich meine Themen bearbeite und wie ich mit dieser ganzen Situation umgehe. Und da darf jeder einen ganz anderen Zugang zu finden. Und da gibt es kein richtig und kein falsch oder so.
Ja, das sehe ich ganz genauso wie du. Ich glaube auch, es darf jeder seine Situation für sich selbst mal anschauen und schauen, ja, was kann ich für mich Gutes tun, um das aufzuarbeiten. Und wie gesagt, manche können es mit den Eltern aufarbeiten, manche nicht. Und dann gibt es eben welche, wo der Missbrauch, sobald du Kontakt mit den Eltern hast, der Missbrauch wieder stattfindet. Und da gibt es natürlich nur ein Kontaktabbrechen. Du musst dich schützen, du darfst dich schützen und da ist es auch völlig egal, was jemand bewertet oder in der Gesellschaft sagt. Das gibt es leider sehr, sehr oft. Und ja, es gibt eben auch die Eltern, die, wie du richtig sagst, die diese Traumata so in sich eingeschlossen haben, wenn sie die bearbeiten würden und aufmachen würden, könnten sie so nicht weiterleben. Und wenn du das wenn das deine Mutter ist, die, weiß ich nicht, 68, 70, 75 ist, ja, auch da hatte ich Klienten. Wir hatten sogar eine eigene Selbsthilfegruppe zu dem Thema mal. Da ging es eben um Mütter im hohen Alter, die solche Traumata hatten. Und da war auch dieses Thema DDR. Magst du da vielleicht kurz was erzählen? Weil da gab es ja auch einige Dinge, die sehr unschön waren, ne? Auch von Erziehungsstil her, aber auch von der Regierungsseite her.
Naja, es ist DDR, es ist ein sozialistisches System, was geprägt war von wir sind alle gleich. Und ich denke, dass ich noch ziemliches Glück hatte, am Land aufgewachsen zu sein, weit weg von diesen wirklichen, von dem Regime. Aber dieser Erziehungsstil eben, ja, Individualität schon, aber bitte bis zu einem gewissen Grad, weil wir sind alle gleich. Wir haben alle gleich, wir sind alle gleich. Und das ist eine Sache, die habe ich verinnerlicht. Ja. Also DDR war man ein Pionier, darauf war man ganz stolz. Man wurde dann, also Jungpionier, das waren die mit den blauen Halstüchern, mit den roten waren es dann die Ernst-Thälmann-Pioniere. Später wurde man FDJler, und man hatte einfach einen Stolz, das zu werden, weil man so erzogen wurde. Ja, man hat dazugehört. Und auf der einen Seite dieser Gedanke vom Sozialismus, wir sind alle gleich und jeder bekommt das Gleiche.
oder jeder hat die gleichen Chancen. Und auf der anderen Seite ist das aber ja nicht wahr, weil auf Talente nicht nur in bestimmten Bereichen geschaut wurde, ganz besonders zum Beispiel beim Sport. Ja, da war die DDR immer Medaillenführer mit bei den Olympiaden und so weiter zum Beispiel. Das wurde gefördert und da wurde wirklich aktiv gesucht. Aber wenn jemand seinen Berufswunsch geäußert hat und man hat aber diese Stelle gerade nicht gebraucht, dann hast du durch die Finger geschaut. Ja? Und es war schon, wie gesagt, auf der einen Seite dieses ganz viel Freiheit und du konntest viel machen als Kind. Also wir wurden schon sehr gefördert. Und auf der anderen Seite eben aber nicht zu sehr in manchen Dingen, ja, weil frei denken war dann halt nicht erlaubt. Und ja, das ist so eine Ambivalenz, wo ich sage, auf der einen Seite war ich stolz, das zu sein und es hat mir ganz sicher viele positive Werte mitgegeben, ja, auch eben alleine dieser Gedanke, wir Menschen sind alle gleich, finde ich grundsätzlich gar nicht so verkehrt, weil wir sollten zumindest alle die gleichen Chancen im Leben haben. Dass es anders läuft, ist eine andere Geschichte. Und das ist, ob das Sozialismus oder Kapitalismus ist, vollkommen egal, meiner Meinung nach, ja, weil das nie wirklich hundertprozentig umgesetzt wird. Und ja es ist auch da natürlich gewisse Dinge vom Nationalsozialismus übernommen worden in der Erziehung. Und das ist aber nicht nur in der DDR. Ich glaube, dass das in Westdeutschland auch noch sehr geprägt war, bis heute einfach, weil dieses Buch wie man ein deutsches Kind zu erziehen hat, ja wirklich wie die Bibel in der Erziehung war und bis in die 90er Jahre sogar verkauft wurde. Ja, also das sind das sind so Dinge, wo man eigentlich die Hände über den Kopf zusammenschlägt. Ja.
Also ich habe das Buch, ich habe das über 27 Ecken, ich habe es sehr lang gesucht, weil ich es für eine Recherche, für eine Arbeit gebraucht habe. Mhm. Und es ist wirklich äußerst destruktiv. Es treibt einem auch die Tränen in die Augen, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich habe mich mit dem Thema Zweiter Weltkrieg schon sehr, sehr intensiv beschäftigt, die Auswirkungen, Verhaltensmuster, was das mit den Menschen getan hat. Da gibt es sogar eine Bildbandreihe, wie Menschen aussahen, als sie sich von der Familie verabschiedeten und in den Krieg zogen und die zurückkamen, wie sie danach aussahen.
Ja, die Bildserie kenne ich tatsächlich.
Da gibt es wirklich ganz arge Bilder. Und dann habe ich mich vor 2 Wochen erst damit beschäftigt. Da gibt es das prägnante Bild, vielleicht kennst du es, diese Kinder, die in einem Art Käfig am Fenster angebunden sind. Ja, also dass die Mutter ihre Ruhe hat, dass das Kind Abstand gewinnt, von klein auf gar nicht lernt, sich an die Eltern zu binden und unter dem Vorwand Frischluft. Und Kinder wurden ja auch verschickt. Also Kinder wurden ja mit der Post verschickt. Ich habe es in der eigenen Familie gehört oder eigentlich in der Familie von meinem Mann. Da hat der Vater von ihm erzählt, also es war so, die sind nach dem Krieg auf Frischluft quasi geschickt worden, die sind einfach so, ja, 2-3 Wochen irgendwohin verschickt worden, dass sie sich erholen können quasi und die haben auch gar nicht gewusst, wo sie ankommen oder so, also das macht ja wieder ganz viel. Du bist ein kleines Kind in Kriegszeiten, bist in einem Bunker, in einem Schutzbunker im Haus oder in der Gemeinde, wo du halt gewohnt hast. Und jetzt ist das Ganze dann vorbei und ihnen wurde sofort gesagt, ihr dürft wieder in die Schule gehen, aber es wird nicht über das gesprochen, was passiert ist. Das ist ein Tabu, das wird auch in der Familie, in der Gemeinde, in der Kirche nicht besprochen. Und ihr dürft einmal im Jahr, dürft ihr ja quasi auf Frischlufturlaub fahren und da sind sie irgendwo verschickt worden und teilweise mit der Post.
Ja.
Ja, und das können wir uns ja gar nicht vorstellen. Ne?
Na, aber das ist wirklich diese Verschickungskinder, da gibt es ganz viele, auch auf YouTube und ganz, also da, das passiert auch immer oder wird auch manchmal im Fernsehen in manchen Talkshows gezeigt, dass da immer wieder Betroffene sich zu Wort melden. Und ich kriege da auch jedes Mal Gänsehaut und wie auch, also das macht was mit mir. Bis ich irgendwann überrissen habe, dass ich auch ein Verschickungskind war.
Wirklich?
Und
Bei mir war es so, dass, also ich weiß, dass es diese Verschickungskinder eben, das wurde dann später natürlich nicht mehr so genannt, aber gab es auch im Westen eben und in der DDR. Und es wurde später aus ja, gesundheitlichen Gründen. Ich war ein immer zartes Persönchen, ja, und ich war immer zu dünn. Und ja, damit ich auch mal zunehme, wurde ich, da war ich, glaube ich, noch in der Grundschule. Wurde ich für 4 oder 6 Wochen wurde ich auf Kur geschickt. Ja, da hieß es, ich fahre irgendwo hin und ich kann mich da an davor an gar nicht so viel erinnern. Ich weiß nur noch, also das sind so Blitzmomente, die da auftauchen, dass ich plötzlich an dem Bus stand. Ich wurde Personen übergeben und man hat jetzt gesagt, so, und dann sehen wir halt so uns. Nach 4 oder 6 Wochen, ich weiß es nicht mehr, wie
Ja.
viele Wochen das wirklich waren. Und dann wohnten wir da in der Nähe vom Harz oder Thüringer Wald, ja, in einen, so ein Kinderheim gebracht und haben dort auch Schulunterricht gehabt und waren in großen, also wie man sich so Kinderheime vorstellt, in großen Schlafsälen mit vielen Regeln und ja, und auch da gab es ganz viele schöne Dinge. Ja, also ich kann mich erinnern, wir sind mindestens einmal am Tag eine ganz große Spaziergangrunde war und da sind wir durch einen Zauberwald gegangen. So haben uns das die Betreuer immer erzählt. Die haben wunderschöne Geschichten erzählt. Das waren die schönen Momente. Die anderen Momente waren, dass viele Kinder Heimweh hatten, die nicht weinen durften,
Ja.
dass wir jeden Tag alle zusammen duschen mussten. Das ist ja auch in irgendeinem Alter dann nicht mehr ganz so angenehm, aber das mussten wir
Ja.
halt. Wir mussten uns davor den Körper so mit Körperbürsten abschrubben, weil das die Durchblutung quasi fördert. Und dann mussten wir duschen und wie gesagt, in der Nacht in diesen großen Schlafsälen. Ich kann mich erinnern, dass viele Kinder Angst hatten. Und das habe ich ganz lange verdrängt. Und durch irgendeine, so eine, durch einen Zufall eben, dass ich das gehört habe, dass das einer Frau eben passiert ist, habe ich gedacht, ui, was ist denn jetzt? Da kamen solche Flashbacks daher, ja, wo ich gedacht, ich bin ja auch verschickt worden. Ja, wie gesagt, ich kann mich an vorher überhaupt nichts erinnern, ob das mit mir abgesprochen oder was gesprochen wurde. Ich habe mich
Ja.
da auch alleine gefühlt oder verlassen gefühlt. Das macht auch noch mal was in der Bindung und zur Mutter. Und als ich mich da ein bisschen mit beschäftigt habe, habe ich eben herausgefunden, dass viele Kinder dann eben sagen, dieses Verlassensein oder dieses Gefühl, dass die Mama einen verlassen hat und irgendwo hingeschickt hat, wo man drangsaliert wurde, das hat ja was gemacht. Und aber auf der anderen Seite ist das vielen Müttern nicht bewusst gewesen, was da dann wirklich passiert. Ja, also viele haben dann ihre Mütter darauf angesprochen, waren sich dann immer oder sie haben nie verstanden, warum sie mit ihrer Mama eigentlich kein gutes Gefühl haben oder keine wirkliche Bindung. Ja, also das
Ja.
hat was gemacht. Und ja, dann erst in der Aufarbeitung draufgekommen sind, boah, das war diese 3, 4 Wochen Verschickung, ja. Und die Mütter eigentlich mehr oder weniger aus allen Wolken gefallen sind, dass es so etwas, dass da so etwas passiert ist. Und es ist lange noch nicht aufgearbeitet, dieses Thema.
Ja, auf alle Fälle, vor allem, weil das Tabu erst jetzt Stück für Stück fällt. Also ich
Genau.
habe mit einigen gesprochen, die in der Nachkriegszeit, also es war hauptsächlich, glaube ich, Ende 50er und 60er Jahre, die in so Heimen kamen. Das war jetzt aber nicht DDR-bezogen, sondern Deutschland-bezogen. Ich habe jetzt nicht nachgefragt, wo das passiert ist. Da hatte ich einen Herrn, der hat sich gemeldet über die Vereinsseite damals. Und er hat mir erzählt, also er ist einfach auf der Straße aufgegabelt worden. Das war zu einer Zeit, wo man einfach geschaut hat, dass die Jugendlichen unter dem Deckmantel vernünftige Ausbildungen machen. Es sind sehr, sehr viele Mädchen gewesen, aber auch Jungen, und da war eben er auch drunter. Aber er hat gesagt, das Problem war einfach, dass da die schwarze Pädagogik ganz, ganz groß war. Also sie wurden nicht nur jetzt verbal oder emotional missbraucht, sondern das ging über Schläge. Und ganz, also der Erziehungsstil war einfach so extrem auf Angst gepolt, ja, dass sie quasi devot werden, dass sie sich unterwerfen. Das ist in der Nacht ist einfach, sind sie erschrocken worden oder sie sind einfach kalt abgespritzt worden in die Schlafsäle. Er hat mir dann auch erzählt, dass der ein oder andere so richtig Freude dran hatte. Vor allem gab es da eine bekannte Frau in diesem Heim. Ich weiß leider nicht mehr, ich habe es zwar notiert, aber ich weiß jetzt auswendig nicht, wo das war. Und er hat gesagt, ihm hat das so geprägt, er konnte dann seine eigene Ehe nicht aufrechthalten, er wollte keine Kinder. Er ist mit seinen Eltern war er dann nicht mehr in Kontakt, weil er ihnen das auch nicht verzeihen konnte. Er hat immer das Gefühl, die haben ihn da nicht rausgeholt, weil er hat mehrmals versucht, raus Briefe zu schreiben. Also ich glaube, da gibt es auch ganz viel verschiedene Abstufungen und jeder hat was Schreckliches. Und da geht es von körperlicher Gewalt über geistige und psychische Gewalt, teilweise sogar bis in die sexuelle Gewalt, ja. Also das aufarbeiten und das aussprechen, und ich kenne das von meiner Großmutter, ihre eigene Mutter ist im Krieg mehrmals vergewaltigt worden. Und kannte meine Urgroßmutter noch, ja. Und du konntest mit der nie von, also sie war immer ein Feldwebel aus Selbstschutz irgendwie. Und das ist an meine Großmutter weitergegangen und so weiter und so weiter und so weiter, ja. Und es ist dann so ein schmaler Grat, wenn so viele Generationen das nicht aufarbeiten und das sexuelle und physische und emotionale Gewalt im Spiel ist und das immer und immer weitergegeben wird auf verschiedenste Bereiche, das aufzuarbeiten und dieses Tabu zu durchbrechen. Ich glaube, das ist für viele, oh, da hat das auch mit Schuld und Scham zu tun. Also ich glaube, diese zwei Dinge sind ganz, ganz groß.
Ja, Scham auf alle Fälle. Ja, also ich denke, also wenn ich an mich denke zum Beispiel, kann ich auch sagen, ja, also bis einem überhaupt mal bewusst wird, ja, was in der Familie da komisch läuft, sagen wir es jetzt einfach mal so, ja, das dauert ja wahnsinnig lange, weil wenn man nichts anderes kennt, glaubt man, dass es normal ist. Und ich kann mich
Ganz
aber
genau.
auch erinnern, auch bei mir in der Kindheit gab es noch durchaus mal eine Tracht Prügel. Und ich kann mich aber auch erinnern, dass das andere Klassenkolleginnen auch erzählt haben. Naja, okay, dann war das halt einfach damals so, ja. Und dann sieht man das als eine gewisse Normalität an. Und irgendwann dann mal draufzukommen, ja, das war nicht bei allen so, ja. Und das war bei eigentlich weniger Familien war das so, als dass es noch gut lief. Okay, da ist irgendwas komisch. Und dann fängst du an, dich zu schämen, weil du hast Schläge bekommen. Boah, wie peinlich ist das, ja? Und diese Scham ist einfach etwas, was uns davon abhält, da genauer hinzuschauen. Und auch wenn man merkt, da ist vielleicht irgendwo was, was nicht ganz super gelaufen ist oder toll gelaufen ist, aber nee, wir packen das jetzt mal weg. Ja, da schauen wir halt nicht hin. Und es war halt einfach, die Zeiten waren so. Und dann sind immer solche Erklärungen, also ganz sicher auch nach dem Krieg. Es waren halt schwierige Zeiten. Und als Frau hatte man ja eh, ja, nichts zu sagen. Und viele Frauen davor haben das ja auch geschafft, bei den allen Kriegen davor. Ja. Also wie so eine Art Normalität und Entschuldigung zu finden. Und das ist jetzt in den letzten Jahren, fällt das, Gott sei Dank. Und dass man darüber spricht und ja eben auch so wie du einfach darüber aufklärt, ja, und sagt, nee, das ist nicht normal, wenn du fünfmal am Tag hörst, du bist dumm, zum
Ganz
Beispiel.
genau.
Ja, und das ist ja noch eine milde Ausdrucksweise.
Genau.
Und aber trotzdem macht das was, ja, also dieses Zuckerbrot und Peitsche, so nach dem Motto, dieses, also wenn ich dreimal am Tag, egal ob ich das Zucker süß höre oder nicht, aber wenn ich immer höre, na, aber du bist schon dumm, aber du bist schon dumm und du bist
Du
nicht gut
glaubst
genug.
das, ja, und
Genau.
du übernimmst das in deinem ganzen Sein
Ja.
und das bleibt dir, das bleibt dir. Du kannst manche Dinge kannst du noch so gut aufarbeiten, du vergisst, auch wenn du es nicht mehr fühlst. Also ich habe das von mir, man fühlt Dinge nicht mehr, man ist drüber hinweg, es ist jetzt kein Thema mehr im Leben, aber du vergisst es ja nicht. Es ist ja auch bei Therapien oder bei Aufarbeitungen nicht so, dass sich ein Schalter umlegt und du denkst nie wieder dran, weil es einfach nicht da ist. Das ist deine Vergangenheit. Das ist immer
Genau.
da. Ja,
Ja.
das ist einfach ein Problem, möchte ich sagen, ja. was auch in unserer Gesellschaft teilweise auch, viele schauen einfach weg, viele tabuisieren weiter, viele nehmen das nicht ernst. Und wenn du allein bei Social Media schaust oder auch so in der Welt, ja, diese, ich möchte schon sagen, teilweise Respektlosigkeit untereinander und dieser Neid und dieser Konkurrenzkampf und dieses Mobben vielleicht auch, ja, das kommt ja auch alles aus so einer Ecke irgendwo, ja.
Absolut, es ist alles Gewalt.
Genau richtig, das
Ist
sind alles
Gewalt.
Gewaltformen. Und
Genau.
da, wo man die Narben nicht gut sieht, also wenn ich jetzt von meinen Nachbarn eine gescheuert bekomme und ich habe eine Kratzwunde oder irgendwas, dann sieht man das und der Nächste fragt mich, oh, was ist denn dir passiert?
Genau.
Ja, oder aber bei sexueller Gewalt und bei emotional-psychischer Gewalt sieht man das nicht und es fragt dich niemand. Und alles, was viele Menschen, ich will nicht sagen alle, aber viele Menschen nicht sehen, das glauben sie auch nicht. Und ich habe das sehr, sehr oft in Aufklärungsarbeit oder so auch schon im privaten Umfeld gehabt, dass das dann jemand belächelt und sagt, bitte, so schlimm kann das wirklich nicht sein. Ja?
Genau.
Und
Na,
ja,
vielleicht
das,
warst du aber auch ein bisschen schuld.
genau, ja, und
Ja, es
das
sind ja
ist was,
deine
was mich,
Eltern.
ganz genau, und das ist,
Genau.
was mich sehr, sehr stört. Partnerschaften sind die eine Sache und auch da gibt es viele Unterschiede. Aber zwischen Kind und Eltern kann ich dem Kind nicht die Schuld geben. Weil das Kind kommt auf die Welt und ist, das ist ein schutzloses Wesen, ja, und die Eltern sind Schutzbefohlene und haben dafür zu sorgen, dass das Kind die Bedürfnisse erfüllt bekommt,
Ja,
ja.
ja.
Und du kannst einfach, ja, mit 18 kann ich sagen, stopp, ich möchte keinen Kontakt mehr, ich schaffe es auszuziehen oder mit 16 oder mit 20, je nachdem, wie es auch finanziell geht, da kann ich das dann machen. Aber mit 12 oder mit 8 weiß ich das, wie du richtig vorher gesagt hast, doch gar nicht besser. Weil ich habe ja oft den Vergleich nicht. Vielleicht fällt mir das erste Mal mit 15 oder 16 auf. Ich übernachte bei einer Freundin und denke mir, okay, da geht es ganz anders zu. Da ist der Ton anders, da ist die Situation anders. Oder vielleicht bin ich dann schon in einer Beziehung mit meinem ersten Freund und übernachte da regelmäßig und auch da sind die Eltern anders. Dann fällt mir das auf, aber da bin ich in der Erkenntnis und auch da bin ich noch zu jung, als dass ich mich wehre. Also ich habe immer wieder Anfragen und ich darf ja leider rechtlich nichts tun. Ja, also wenn ein 12- oder 16-Jähriger auf mich zukommt, unterliegen die in den meisten Fällen oder gerade mit 12 natürlich noch den elterlichen Schutz. Also ich darf den jetzt auch nicht gratis als Klient oder so nehmen. Ja, es ist mir ja verboten gesetzlich. Und du kannst demjenigen nicht helfen. Du kannst nur sagen, bitte, melde dich beim Jugendamt oder beim Opferschutz oder beim Weißen Ring oder ich weiß nicht wo, ja. Und auch da weiß ich, habe ich schon selbst mitbekommen, dass es dann immer wieder heißt, na, Streit gibt es in jeder Familie mal, das darfst du jetzt nicht so eng sehen. Also die Jugendlichen oder Kinder, wie auch immer, oder auch bei Schulpsychologen, sind nicht alle so. Man darf bei keinem Thema alle über den Kamm scheren. Aber sie werden oft nicht ernst genommen. Und das ist was ganz, ganz Schlimmes, was mich wirklich teilweise wütend macht, weil ich mir denke, wenn du dich bei einer Institution meldest, und ich habe das auch beim Verein gesehen, du suchst Hilfe, du hast Fragen, du wirst ignoriert. Du wirst ignoriert, du bekommst null Unterstützung. In Österreich null. Wir sind in Österreich, und ich möchte das nochmal sagen, im Täterschutz. In vielen Bereichen leben wir im Täterschutz.
Ja, immer noch. Und deswegen ist es so wichtig. Natürlich hat man vor 10 oder vor 20 Jahren viele Dinge noch gar nicht gewusst. Man hatte
Ja,
auch, man war auch
ja.
wissenschaftlich vielleicht noch nicht so weit. Und
Genau.
aber man weiß das jetzt mittlerweile, ja. Also, dass einfach die Dinge wirklich Generationssachen weitergegeben werden. Das ist das eine. Man weiß, und ich glaube, man wusste das schon immer, dass es das auch in der Familie gegeben hat, also auch gerade wenn man mit dem Jugendamt Kontakt hatte. Nur es wird nicht hingeschaut, wie du sagst, das ist Täterschutz. Und
Genau.
es gibt aber immer mehr Erkenntnisse und es gibt immer mehr Menschen, die den Mut haben, darüber zu sprechen. Ja, und auch ich habe überlegt, ich habe jetzt ganz sicher nicht die schlimmste Form vom emotionalen Missbrauch oder psychische Gewalt erfahren. Und gleichzeitig denke ich mir, es ist trotzdem so wichtig. Ja, also ich habe dann gedacht, ist es nicht so wichtig? Ich kann damit nicht an die Öffentlichkeit gehen. Ich kann doch mich dann nicht Experte nennen. Experte bin ich eh nie für jemand anderes, immer nur für mein eigenes Leben. Aber dieses, habe ich das Recht, meine Geschichte öffentlich zu machen? Und das hat lange gedauert. Und irgendwann bin ich an den Punkt gekommen und gesagt, ja, verdammt, genau deshalb, weil ich eben keine
hochgradig narzisstische Mutter oder Borderline-Mutter hatte, sondern weil das so perfide abgelaufen ist, weil das
Ganz
so
genau.
facettenreich ist, weil es auch damit zu tun hat, in der DDR aufgewachsen zu sein. Ich mag die Zeit und gleichzeitig sind da ganz gewiss Dinge gelaufen, die wie in anderen sozialistischen Staaten auch schief laufen, ja, die nicht so gut waren. Und nur wenn ich den Mut habe, auch auf diese ganz feine Nuancen hinzuweisen, kann ich jemanden aufklären und sagen, ey, deine Situation, du, da läuft was schief. Ja, du fährst dein gesamtes Leben an die Wand, wenn du da nicht, ja. nicht, also nicht aufwachen, darum geht es nicht, sondern den Mut hast, dich deinen Themen zu stellen. Ja?
Ganz genau.
Und wir dürfen nicht vergessen, wir sind alle mit, als Menschheit miteinander verbunden. Und wenn sich einer aufmacht, seine Themen zu heilen, ich weiß, wir dürfen das Wort Heilung nicht in den Mund nehmen und gleichzeitig habe ich noch kein adäquates gefunden, aber wenn ich meine Themen aufarbeite und damit Frieden finde, ist es für mich eine Art Heilung. Ja?
Genau.
Dann haben auch andere Menschen etwas davon. Ja,
ganz
wir
genau.
heilen nicht nur uns selbst, sondern auch uns gegenseitig und wir heilen die nächste Generation. Und
das
mir
ist das
war
Wichtigste.
Immer ganz wichtig, ja, dieses, ich will diesen Scheiß nicht meinen Kindern weitergeben. Ich habe
ja.
zwei Töchter und die habe ich nicht ohne Grund, obwohl ich nie Töchter wollte. Weil ich Angst hatte, dass das System oder dass das wieder passiert. Ja, aber ich habe
ja.
die Stärke gefunden und gesagt, ey, meine zwei Mädels, das sind die, die mir den Weg gezeigt haben, dass es anders geht und dass ich an meinen Themen arbeiten darf. Ja? Dafür bin ich dankbar. Und das ist so wichtig, ja, da wirklich hinzuschauen und zu sagen, ey, das gibt so viele verschiedene Facetten, keine Geschichte gleich der anderen.
Ja,
aber jede
genau.
einzelne Geschichte und jeder einzelne Mensch, der dahinter steht oder, ja, dass er gehört und gesehen wird und die
ja.
Möglichkeit bekommt, seine Geschichte aufzuarbeiten.
Vor allem, wie du das vorher so schön gesagt hast, und das finde ich ganz, ganz wichtig, ist, es gibt kein, ich bin wenig und ich bin viel missbraucht worden. Missbrauch ist Missbrauch.
Ja, genau.
Und das Perfide manchmal daran ist ja, dass egal jetzt, ob missbräuchliche Eltern, ob Vernachlässigung im Elternhaus oder ob wirklich narzisstische Eltern, dass es ja so abläuft, dass die meistens nicht 24/7 so sind.
Mhm.
Wie du sagst, es gibt ja auch immer Momente, die schön sind. Ja, also es gibt ja, ich will halt auch nicht alle in einen Topf schmeißen, aber in den meisten Fällen ist es so, dass man sich sehr wohl an das ein oder andere schöne Momente
mhm.
oder den schönen Ausflug oder irgendwas Nettes erinnern kann. Und das macht es ja auch für Betroffene so schwer, zu sagen, ich hatte keine schöne Kindheit, weil sie sich dann sagen, na ja, aber der eine Urlaub und der eine Geburtstag und der Geburtstag von der Oma, die drei Sachen waren ja schön.
Mhm.
Also habe ich ja nicht das Recht zu sagen, meine Kindheit war schlecht. Und genau das ist der Punkt. Wenn ich mich nicht gut fühle, wenn ich das und das und das erlebt habe, wenn ich ein Trauma habe, wenn ich Folgestörungen habe, wenn ich was auch immer merke, das ist einfach nicht so abgelaufen, wie es abgelaufen hätte sollen, dann sind das Fakten. Ja, und dann kann das noch so klein sein, dann ist es relevant, weil es ist vor allem für das eigene Leben relevant. Weil wie viele Menschen können nicht ihre eigene Berufung leben, aus Angst, aus Widerständen oder aus nicht genug sein, aus Glaubenssätze. Und das ist auch noch so ein wichtiges Thema, finde ich, diese Glaubenssätze, die wir mitnehmen. Ich habe die letzten Tage viel mit einer Bekannten gesprochen, die mir dann auch gesagt hat, und das hat mir auch meine Sachen wieder in Erinnerung gerufen, dieses typische, du musst einen guten Beruf lernen, erst wenn du Akademiker bist, bist du was, erst wenn du in der Bank bist und Visitenkarten hast, bist du etwas, du brauchst ein solides Einkommen, du musst 40 Jahre arbeiten für die Pension, du bist nur dann ein braver Bürger, wenn du alle Dinge erfüllst und, und. Also
ja.
wir sollen ja nach einem Systemschema leben. Wir kommen auf die Welt, wir sollen in den Kindergarten, da werden wir zurechtgestutzt, dann kommen wir in die Schule, da lernen wir zumindest einen Drittel Dinge, die wir eh nie wieder brauchen. Also wir werden ja von klein auf getrimmt.
Mhm.
Und dann sollst du im Erwachsenenalter die Karriere machen, bilderbuchreif, am besten hat der Mann einen guten Verdienst, Also das ist ja immer noch auch alles so ein bisschen in der Nachkriegszeit, wo man am liebsten die Frau noch zu Hause hätte und die soll sich um die Kinder kümmern. Wer das möchte, das ist ja vollkommen in Ordnung. Das darf ja jeder frei wählen. Aber wir möchten die Frau immer noch so in diesem Patriarchat unterdrücken.
Ja.
Und das
Ja.
ist auch was, was ich ganz, ganz schlimm finde. Und da bin ich wirklich froh, dass es dann sehr wohl auch andere Seiten gibt, wo Frauen geschätzt werden. Geht nicht nur Frauen, es gibt bei manchen Dingen sicher auch Männerthemen, um Gottes Willen, ja. Aber da sind trotzdem Frauen, glaube ich, die immer noch benachteiligt sind, auch durch so ein System.
Ja. Ich hatte neulich ein Video mit einer anderen Kollegin aufgenommen, da ging es auch darum, warum Frauen untereinander noch so bissig sind. Ja?
Auch ganz wichtiges Thema, ja.
Konkurrenzthema, es rührt einfach darauf oder daher, dass gewisse Bedürfnisse, die man selber nicht erfüllen kann oder aus irgendwelchen Glaubenssätzen, Mustern, die uns nicht einmal bewusst sind, nicht erfüllen darf, weil ich etwas aufrechterhalten muss, zum Beispiel, ja, passieren solche Dinge. Und wie viele Frauen kenne ich, die sagen, also eine andere Frau, also so böse kann kein Mann sein untereinander, ja. Also,
Ja.
und auch Konkurrenz und wie du sagst, ja, man kann gewisse Berufung, also seine Berufung nicht leben, weil man Angst hat, vielleicht in die Sichtbarkeit zu gehen oder sich nicht traut, ins Ausland zu gehen, um da etwas zu erleben oder was auch immer. Und auf der anderen Seite, wenn ich dann einen Beruf erlebt oder gewählt habe, dürfen auch diese Menschen immer wieder reflektieren, was tue ich da zum Beispiel mit Kindern? Ja, wie oft hört man eben auch, dass da noch so viel Machtmissbrauch passiert, wenn ich sage das jetzt mal, ein Lehrer ein Kind niedermacht, weil es nicht seinen Anforderungen entspricht, zum Beispiel. Und wenn mir das immer wieder passiert und durch diese Aufklärung so ein Thema unterkommt, dann darf ich doch hinschauen und sagen, ups, mir passiert das. Warum passiert mir das? Habe ich noch nie reflektiert, aber okay, es beschäftigt mich. Und da geht es auch nicht darum, jemandem die Schuld zuzuschieben, sondern einfach dieses Erkennen, dass das, was bis jetzt gelaufen ist im eigenen Leben, vielleicht nicht so optimal war für andere Menschen. Ja? Wie ich schon gesagt habe, mir war ganz wichtig, dass ich anders agiere als meine Mutter mit mir, dass ich mit meinen Mädchen anders umgehe. Ja? Und das ist auch nur, weil ich diesen Anspruch habe oder weil mir bewusst war und das nicht nur. Also die Ausbildungen sind alle danach dann gekommen, gell? Dieses Bewusstsein, ich habe, es ist meine Aufgabe, daran zu arbeiten. Ja.
Ich glaube, das ist auch das Wichtigste. Also der erste Schritt ist auf alle Fälle die Erkenntnis und das Bewusstsein. Und das ist auch gleichzeitig sehr, sehr schmerzhaft, sich einzugestehen, es ist mir passiert, das habe ich durchlebt, das ist mein Backerl, mein Rucksack. Und dann kommt die Entscheidung, was mache ich damit, so wie du richtig sagst. Und das ist im emotionalen Missbrauch so, das ist in vielen anderen Dingen so. Ja, es gibt ja auch andere wie nennt man das jetzt, also andere Folgen von Missbrauch, ja, also nicht jeder wird wieder zum Missbraucher, es gibt dann die Menschen, die sich in Süchte zum Beispiel flüchten, ja, Alkoholismus, Drogen oder was auch immer, ja, was auch immer dadurch dann wieder resultiert, ist jetzt eine andere Geschichte, aber es ist so wichtig, eben dann zu entscheiden, was mache ich mit meinem Rucksack, gehe ich den Weg und schauen wir das mal an, verarbeite ich das für mich. Und so wie du das toll gemacht hast, sagst, ich gebe das meinen Kindern nicht weiter oder meinem Umfeld nicht weiter. Und dann gibt es eben die, die sich das nicht anschauen, sondern die das unter Anführungszeichen teilweise auch blind weitergeben, ja. Und da sind wir dann auch wieder eben, es gibt im Prinzip nur da glaube ich nur zwei Seiten, ja, oder für mich zumindest zwei Seiten. Entweder ich mache nichts und gehe den Weg weiter und züchte dann die nachfolgenden Generationen auch so oder ähnlich. Oder ich arbeite das auf. Und da muss man aber auch ehrlich sagen, auch wenn man das aufarbeitet, dann kann einem das schon mal passieren. Und ich habe das bei mir gesehen, in den Anfangsphasen vor allem, ja, nach einer wirklich schwer traumatischen Partnerschaft, jetzt in meiner jetzigen Ehe, also vor Jahren noch in der Aufarbeitungsphase, dass ich dann auch genauso mit meinem jetzigen Partner umgegangen bin, ja. Und dann aber super reflektieren konnte und sagte, oh, entschuldige, warte mal, das war jetzt mein Fehler, ich habe da total falsch reagiert. Und das ist schon ein super Schritt, wo man merkt, okay, das ist mein Heilungsweg, auch wenn man jetzt, das Heilung auch schon abgedroschen ist und alles. Aber Heilung ist ja auch fast, ich sage jetzt einmal, nie zu Ende. Ich glaube, das ist einfach nur ein Weg, ein Prozess, ja. Und
Absolut.
aber diese Reflexion, reflektieren zu können, ja, und dann auch mit der Kritik vom Partner umgehen können, der sagt, du, warum bist du denn da jetzt so narrisch worden, auf gut Wienerisch, ja? Warum ist denn das jetzt passiert? War ja gar nichts. Und da zu erkennen, oh, warte, ich habe wieder mal Drama gebraucht, weil ich es einfach nicht anders kannte. Also jetzt muss ich mal meine Nerven regulieren, ruhig werden, mal runterkommen und für mich selber ein Programm entwickeln, dass ich das verarbeiten kann, dass ich dieses Drama nicht brauche. Ich darf jetzt zur Ruhe kommen. Ich darf da jetzt einfach sein und dass mein Partner dann soweit ist und mich in den Arm nimmt und sagt, du, vergess mal das, das ist passiert, aber schau, du hast das reflektiert. Und da ist einfach schon dieses auf Augenhöhe mit dem Partner kommunizieren können, der versteht das, der versteht dich, du hast das einsehen können und das Ganze war nach 15 Minuten gegessen. In einer dysfunktionalen Partnerschaft wäre das aber eskaliert. Ich hätte mich weiter geschützt, der narzisstische Missbrauch wäre immer schlimmer worden, das hätte über Tage wieder gedauert, das geht Nächte, weil du wirst ja wach gehalten und, und. Also das sieht man einfach, dass man sehr wohl, wenn man daran arbeitet, sich in eine ganz andere Schiene lenken kann. Das geht natürlich nicht von heute auf morgen. Und vor Fehler sind wir alle nicht gefeit.
Nein, aber durch Fehler lernen wir ja. Fehler
Genau
sind
richtig.
Helfer, also sind die
Genau.
gleichen Buchstaben zusammengesetzten Helfer.
Stimmt, ja,
Und
stimmt.
ich glaube, dass wir, dass man davon weg, von diesem Gedanken sich lösen darf. Ich habe mir ein Thema angeschaut und dann ist es fertig.
Ganz
Also
genau.
ich bin, glaube ich, jetzt seit 10 Jahren in so einer Selbst, Aufarbeitung. Und ich reflektiere jeden Tag mehrere Stunden über gewisse Dinge, ja, auch durch die Arbeit und so weiter. Also ich bin da schon ziemlich tief drin. Und ich hatte auch irgendwann die Hoffnung, also ganz am Anfang die Hoffnung, und irgendwann bin ich fertig. Nein, wir sind
Nein,
niemals fertig, weil
ganz
wir,
genau so
es
ist
ist
es.
ein Lebensprozess. Fertig
Ja.
bist du in diesem Leben, wenn du gestorben bist. Dann geht es ja, wenn du, was auch immer du dann glaubst, irgendwo anders
Genau.
weiter. Dieses ja, anzufangen, du brichst erstmal komplett auseinander und es tut Hölle weh und es kommen Dinge auf, die du am liebsten dir nie anschauen wollen würdest. Aber du kannst nicht neu werden, sage ich jetzt mal, wenn du nicht vorher diese alten Mauern durch dieses alte Ich durchbrochen hast und
Ja.
auseinandergefallen bist. Dann kannst du dir die Puzzleteile, da arbeite ich mit diesem Bild so gerne,
Ja.
diese Puzzleteile kannst du jetzt neu betrachten, neu anschauen, neu reflektieren, anders zusammensetzen, um ein Lebensbild zusammenzubauen, das dir deinem wirklichen Wesen entspricht, weil das bist ja nicht du.
Ganz
Das
genau
ist ja
so ist es.
nur deine Erfahrungen, die du gemacht hast und aus diesen Gefühlen, die oder Emotionen, die aus denen du agierst, die du damals das erste Mal erlebt hast. Das ist ja das Paradoxe. Du hast eine mit 3 eine Erfahrung und die Gefühle und Emotionen, die du in dem Moment hast, speicherst du. Und das ist
Ganz
ein
genau,
Leben
ja.
lang genauso gespeichert.
Ja.
Sprich, mit 30 agierst du wie eine Dreijährige, obwohl das miteinander überhaupt nichts zu tun hat.
Ja.
Und diese
Genau.
Verbindungen aufbrechen, neu zusammensetzen, anders anschauen, reflektieren können. Und wie gesagt, auch diesen Anspruch einfach lassen, du bist fertig. Nein, die Themen kommen in 2, 3 Jahren nochmal hoch, weil du in einem anderen Bewusstseinszustand bist und etwas Neues dazu packen kannst. Ja? Und wenn ich mit meiner, ich sage jetzt mal ganz bewusst in Anführungsstrichen, leichten missbräuchlichen Erfahrung, ja, es gibt keinen Lebensbereich, der keine Auswirkungen darauf hatte. Alle Lebensbereiche. Der eine mehr oder der andere weniger, ja, aber sie haben alle irgendwo, es ist immer wieder darauf hin zurückzuführen. Und das bilde ich mir auch nicht nur ein oder nicht als Erklärung oder als Ausrede, sondern durch Aufstellungen, Hypnosen, durch was auch immer, was man alles machen kann, ist mir auch klar geworden, oh, Shit, ist das schon wieder das Thema? Das gibt's ja nicht, gell?
Ja, es ist wie ein Bumerang. Also manche
Genau.
Themen und manche Themen kommen auch in verschiedenen Intensitäten immer
Ja.
wieder. Also ich habe das bei den Heilreisen sehr, sehr oft. Da ist es so ein ähnliches Schema. Also wir arbeiten ja ähnlich, aber auf unterschiedlichen Arten, sage ich jetzt mal, ne? Aber bei mir ist es einfach so, dass ich merke eben auch, wenn man die Sachen aus dem System rausnimmt, ja, bei den Menschen oder eben diese äußere Schicht mal abträgt, ja, das
Ja.
Ganze transformiert. Der eine ist schneller, der andere ist langsamer. Das hängt ja auch damit zu tun, was ist passiert, wie
Ja.
lange ist das passiert, wie gehe ich selber damit um, ja. Also das sind ja ganz unterschiedliche Perspektiven. Und dann ist es einfach auch wichtig, ich habe das unlängst erst erlebt, ja, dass jemand nach einigen Heilreisen ein Jahr später, nach der letzten Anruf, und sagt, du Karin, also mir ist jetzt ein Jahr wirklich super gegangen und jetzt kommt das
Ja.
volle Wucht nochmal zurück. Und das ist dann die nächste tiefere Ebene. Und da merkt man, es ist zwar das gleiche Thema, aber auf einem ganz anderen Level und es betrifft einen anderen Lebensbereich und teilweise sogar dann auch physische Bereiche, eben die Muskeln. Ich habe ja auch auf Social Media schon öfter jetzt erwähnt, ich arbeite mit meinem Mann jetzt in der Grinberg-Methode. Wir haben da einen tollen Therapeuten gefunden. Anfangs nur mein Mann, der war da ganz geil drauf und wollte das unbedingt mal probieren. Und der ist dann wöchentlich gegangen, dann sogar zweimal die Woche und hat wirklich gemerkt, es tut sich was bei ihm körperlich. Und auch geistig. Und ich habe dann gesagt, okay, dann probiere ich das auch. Ich möchte das auch. Bei mir ist es ja das Körperliche, das Schlimme immer noch, ne? Und das hat so gut getan und tut es immer noch, ja.
Oh
Also
ja.
diese Methode einfach, da gibt es ja verschiedenste Methoden. Ja. Da gibt es ja Breathwork, das probiere ich demnächst auch aus. Dann gibt es eben noch das Somatic Experience, wobei das bei mir ein bisschen schlecht geht, eben durch meine körperliche Konstellation jetzt. Und da gibt es so tolle Sachen. Also es ist so wichtig einfach auch, sich die Themen in ganz vielen verschiedenen Bereichen anzuschauen. Und weil wir gesagt haben, es speichert sich ab, ja. Also du wirst das merken, du arbeitest dann mit Hypnose, mit Aufstellung etc. Da sieht man ja viele Dinge ganz speziell.
Ja.
Dann, wenn ich in der Heilreise arbeite mit dem Blockadensystem, merkt man einfach, das ist so, die Psyche manifestiert sich im Körper und wie man es
Ja.
auflöst. Und dann gibt es eben Grinberg oder klassische Psychotherapie, Gesprächstherapie, Psychoanalyse, da gibt es ja ganz, ganz viele. Ja. Aber jeder einzelne Bereich umfasst eine Sache. Aber
Ja.
unser Trauma sitzt nicht nur in einer Sache.
Genau.
Und das ist der Grund, warum so viele Menschen denken, oh, ich habe jetzt 2 Jahre Psychotherapie gemacht, Gesprächstherapie, aber es hat sich nicht so viel verändert. Also die
Ja.
haben sich viel mehr erhofft, ja. Und ich sage ihnen dann, ja, aber das ist eine Ebene gewesen.
Genau.
Natürlich kann es sein, dass das für dich nichts ist oder dass das Gespräch vielleicht nicht den Sinn hatte, den du gebraucht hättest. Aber in den meisten Fällen heißt das nicht, dass die Psychotherapie schlecht war, sondern dass die Psychotherapie einfach nur einen Aspektpunkt abgedeckt hat, ja.
Ganz
Und
genau.
ich glaube einfach, wir müssen auf 2, 3, 4, 5 Ebenen arbeiten und auch nicht alle gleichzeitig. Es gibt dann Leute, die wollen alles auf einmal und buchen sich im Monat 5 verschiedene Sachen und das noch in Doppelsitzungen und verstehen dann gar nicht, dass sie nach 3 Monaten so erschöpft sind und nicht mehr können.
Ja, ich glaube, dass das einfach, also dass das einer der wichtigsten Punkte in der Aufarbeitung ist, dass du so vielschichtig wie dieses Thema ist, so vielschichtige Methoden du brauchst. Und es heißt ja nicht umsonst Balance von Körper, Geist und Seele.
Ja.
Ja, und so musst du, also darfst du auch hinschauen, was kann ich mir für den Körper in der Richtung holen, was für den Geist und was für die Seele. Das sind drei völlig verschiedene Dinge. Und das, also Greenberg, ich habe wirklich Dinge damit gelöst, also wirklich Schmerzen im Körper, die vorher, und ich schwöre zum Beispiel auf Osteopathie,
Ja,
nicht
toll.
vollendens hat lösen können. Die
Ja,
ist selber
genau.
schon verrückt geworden und hat gesagt, jetzt gibt es doch nicht. Wenn wir da was machen, dann tut es woanders weh und umgekehrt. Und die Greenberg-Methode hat es bei mir zum Beispiel dann wirklich komplett dann nachher gelöst.
Ja.
Ja? Dieses Auflösen von verschiedenen Dingen und auch diese, was ich gesagt habe, eine Erfahrung ist gekoppelt mit Emotionen und Gefühlen. Diese Verbindung muss aufgelöst werden, damit du heute anders auf Situationen reagieren kannst. Ist auch eine andere Methode als zum Beispiel jetzt bei einer Aufstellung oder bei einer Hypnose. Und jede Methode, die es gibt, hat seine Berechtigung. Und es gibt einfach eine wahnsinnig große Anzahl und das ist gut. Und jeder darf für sich eben schauen, was möchte ich
davon ausprobieren.
Ja.
Aber wie du sagst, nicht nur eine Ebene. Wir haben drei verschiedene Ebenen. Dann kommen noch unsere Seelen, unser Seelenanteil, unsere Ahnenlinien dazu. Also es ist einfach so umfassend und deswegen darf man da auch umfassend hinschauen.
Auf alle Fälle, ja. Und ich glaube
du,
auch...
Entschuldigung, und wenn du das geschafft hast, wie du vorhin erzählt hast, shit, da war ich schon wieder in dem Muster drin, ich habe dann meinen Mann voll geraunzt, das mache ich genauso, ja. Wir haben mittlerweile einen Status und dann gucken wir uns an, ah, sind wir wieder beim Thema. Und dann bekommt es eine Leichtigkeit und ich gucke mich an und denke so, ach ja, okay, schon wieder erwischt. Aber nicht mehr diese, schon wieder, keine Ahnung. Also diese Grantigkeit dahinter, sondern das mit so einer gewissen Leichtigkeit irgendwann anschauen zu können, dann bist du auf einem wirklich guten Weg, weil
ja.
Die Themen kommen halt immer wieder. Ja, genau.
Ganz genau so ist es, ja. Und vor allem ist es gut, wenn du dann das mit Humor nehmen kannst.
Ja, genau.
Wenn du dann wirklich mal auf so einem Level bist, und das bedeutet nicht, dass man nicht trotzdem den alltäglichen Beziehungswahnsinn hat, die noch Menschen haben, die keinen Missbrauch erfahren haben, ja. Also ja. Diese klassischen Diskussionen in einer Ehe oder einer Beziehung, das ist ja jetzt nichts, ja, Spektakuläres, sage ich mal, ja.
Genau.
Aber diesen Zwist, den du hast, und wenn dann noch beide auch aus emotional missbräuchlichen Elternhäusern kommen, ist das wieder eine andere Hausnummer, vor allem wenn es komplett konträre Themen sind, ja. Und dann bist du so auf deinem Weg, in den Prozessen, in neuen Therapieformen, das wirbelt nochmal alles schön durch und dann merkst du, okay, jetzt hat sich alles angestaut, dann war in der Arbeit vielleicht noch irgendwas und am Abend denkst du dir dann, jetzt muss ich es wo rauslassen oder eben, du suchst, also ich weiß nicht, ob das bei anderen auch so ist, aber ich habe das schon öfter auch gehört, bei mir selber war das immer so dieses, wenn du jetzt ein gesund, ein psychisch oder mental gestärkter Mensch, nennen wir es so, ja, geht zum Partner und sagt, umarm mich, ich brauche jetzt eine Umarmung und Liebe, weil mein Tag war heute richtig kacke, ja. Mhm. Ich war auf dem Level, also das ist jetzt 14, 15 Jahre her, aber ich war auf dem Level, okay, jetzt mal Vollgas geben, Drama kreieren, und dann kommt die Versöhnung und dann ist schön.
Mhm. Weil ja, du das so war kanntest. So mein,
genau, genau, und das war so mein Level, auch von der ehemaligen Partnerschaft und auch die davor waren jetzt nicht die gesündesten, ja. Und das muss man sich wirklich dann selbst erschaffen, durch eben, wie wir gerade gesprochen haben, Reflexion und Arbeit und was weiß ich. Und es gibt quasi dann sicher auch so die Königsklasse, wo du das sehr selten nur mehr hast und wo du dann nach 10, 15 Minuten schon drüber lachst und sagst, ja. War schon, wie du gerade gesagt hast, war schon wieder unseres, weißt du, vergessen wir es. Genau. Themenwechsel, ja, dann wird das gar nicht mehr beleuchtet, das wird auch gar nicht mehr besprochen, weil wir wissen eh, hat sich schon erledigt, ja. Dann nutzen wir die Zeit lieber für harmonische, schöne Dinge. Aber das sind Dinge, das dauert und da darf man Geduld haben und da darf man dran arbeiten und da darf man vor allem mit sich selber Geduld haben. Ich bin zum Beispiel jemand gewesen, ich habe nie Geduld mit mir gehabt. Ja. Ich habe mich nach 3 Wochen Therapie gewundert, warum es nicht schon vorbei ist.
Ja.
Nach 3 Wochen, weißt du?
Ja, genau.
Aber das sind wir Menschen halt und ich glaube, die wenigsten haben da Geduld. Ja.
Ja.
Und wichtig, glaube ich, ist auch, dass man in diesen Generationen nicht nur nicht weitergibt, sondern dass man vielleicht auch ein Stück in diese Menschlichkeit zurückgeht. Ja. Also ich habe das jetzt gerade, bei mir ist gerade so ein Thema dieses, vielleicht kennst du das auch, auch Freundschaften, ja. Freundschaften sind ja keine Einbahnstraßen.
Mhm.
Aber dann gibt es eben ganz komische Umstände. Also Menschen, die im Umfeld oder im engeren Umfeld sogar, die dann plötzlich Depressionen haben und nicht mehr so können, wie sie wollen.
Mhm.
Also dass man nicht nur das Stück oder diesen Teil in sich heilt oder verarbeitet, transformiert, der da so geschändet wurde, sage ich jetzt mal, sondern dass man darüber hinaus vielleicht auch sagt, okay, ich gehe jetzt sogar noch ein Stück weiter und beug mich da dem vor, auch aus Verletzlichkeit heraus, wie auch immer, aber gebe auch anderen die Chance. Wie du vorher gesagt hast, auch, dass man sich untereinander so unterstützt, die Menschlichkeit, Liebe gibt. Ich glaube, das macht das Ganze dann noch ein Stück weit friedvoller, harmonischer, liebevoller. Und das ist nicht nur Familie, das ist auch Umfeld, Freundeskreis, Nachbarschaft. Und ich glaube dann, wenn man sich selber so ein bisschen drüber hinausbeugt und so jedem ein bisschen die Hand reicht, dass man das nicht mit jedem kann, ist eh ganz klar, ja. Aber so im liebevollen Umfeld, Bekanntenkreis, was auch immer. Ich glaube, da haben wir dann schon ein Riesenstück geschafft und dann würden wir als Gesellschaft vielleicht ein Stück weiter zusammenrutschen.
Absolut, absolut. Und jeder, der etwas damit zu tun hatte, sage ich jetzt mal, ob er es nun gehört hat oder selbst erlebt hat oder wie auch immer, dass darüber gesprochen wird und dass einfach diese Scham, dass das wegfällt, um diese Dinge noch besser zu beleuchten und zu durchleuchten, ja, um einfach, ja, gewisse Dinge in der Gesellschaft laufen einfach so, weil es schon immer so war.
Ja,
Ja,
ganz genau.
und man nicht tiefer schauen möchte. Und es ist einfach die Zeit. Ja, das ist altes System und nein, das wollen wir nicht mehr. Das wollen ganz viele Menschen nicht mehr. Und auch da irgendwie so ein bisschen den Appell, hast du damit Erfahrung, dann sprich darüber.
Ja.
Kennst du jemanden, dem es vielleicht nicht so gut geht, dann empfehle ihnen zum Beispiel Karins Podcast, ja, um sich da reinzuhören. Und wenn du merkst, okay, ja, da ist irgendwie beschäftigt mich das Thema, dann geh zu jemandem, mit dem du darüber sprechen kannst. Ich glaube,
Ganz genau.
das sind so die Dinge, die jeder Einzelne tun kann. Wir können nur bei uns selber anfangen. Und um dann eben, ja, wie der Stein, der ins Wasser fällt, gibt es eine Welle nach außen. Und
Ja.
so kann jeder bei sich anfangen. Und umso mehr Menschen das tun, umso mehr. Auch wenn das vielleicht schon abgedroschen ist, aber umso friedvoller und so liebevoller kann die Welt wieder werden. Aber im
Ja.
Endeffekt ist es das, was die Menschheit verdient hat. Ja.
Du sagst es, ja, und ich glaube, da könnte man noch viel, viel mehr Themen besprechen. Das werden wir vielleicht ja dann bei einer zweiten Folge machen.
Okay.
Da gibt es ja so viele Themen noch, wie auch andere Einflüsse. Es muss ja gar nicht so familiär sein, ja. Also das kommt ja in verschiedensten Systemen daher, sage ich
Ja,
jetzt mal,
genau.
ne? So Autoritätspersonen, nur ganz kurz noch angeschnitten, eben Politik, ja.
Ja.
Chefetage oder auch die Götter in Weiß. Und nein, ich sage jetzt nicht, dass alle Ärzte schlecht sind, um Gottes Willen, sind wir froh, dass wir es haben. Aber diese Autorität dahinter, dieser
Ja.
teilweise Machtmissbrauch, ja,
Genau.
teilweise auch bei Lehrkräften oder bei, ja, das fängt ja schon im ganz kleinen System an. Also ich selber bin gesegnet mit einem ganz, ganz tollen Hausarzt, ja, mit dem ich gerade über diese Dinge auch sprechen kann. Aber es gibt auch Ärzte und ich habe in meiner Krankengeschichte wirklich zahlreiche Ärzte konsultiert, die ein, wo man einfach merkt, okay, die wollen dich von Anfang an im Gespräch gleich ganz, 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 ganz klein machen.
Ja.
Und das gibt es in so vielen Berufen. Das muss jetzt gar nicht der Arzt sein oder der Politiker, das gibt es ja noch viel, viel weiter. Und so wie in diesem System gibt es das in jedem System eigentlich, ja.
Ja,
Und ich
ja.
glaube, das wäre eine zweite Folge wert.
Sehr, sehr gerne.
Ja, dann
Ja.
bedanke ich mich mal für deine Zeit und ja, wünsche dir noch einen schönen Abend und ich würde sagen, wir wiederholen das bald mal.
Unbedingt, liebe Karin. Vielen
Ja,
Dank, dass ich
okay,
dabei sein
vielen Dank.
durfte. Alles
Danke, liebe Anja,
Liebe.
gell? Baba, tschüss.
Baba, tschüss.